Einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollen diesen Gottesdienst an diesem Sonntagmorgen mit einem Lobpreis beginnen. Und ich möchte euch zu Hause und auch diejenigen, die hier sind, einladen, jetzt in die Anbetung zu kommen. Ich habe ein paar Lieder rausgesucht, die uns darauf einstimmen wollen, wegen wem wir hier heute sind, wegen wem ihr eure Geräte angemacht habt, wegen unserem herrlichen und heiligen Gott. Und die Lieder sollen uns einfach nochmal so die Größe Gottes vor Augen führen. Singt mit, steigt mit ein und lasst uns gemeinsam Gott anbeten.
Die Herrlichkeit
Psalm 104, der zeigt sehr anschaulich, wer unser Gott ist. Und der Psalm ist lang. Ich habe einige Verse daraus genommen, die uns Gott so ein bisschen in seiner Größe und in seiner Macht vor Augen führen. Der Psalm ist überschrieben mit Lob des Schöpfers. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes, der du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern, der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es nicht wankt, immer und ewiglich. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist. Da wimmelt's ohne Zahl große und kleine Tiere. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Er schaut die Erde an, so bebt sie. Er rührt die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Mein Reden möge ihm wohlgefallen. Ich freue mich des Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja.
Sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du hilfst dem Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und
Schöpfer der
Vielen Dank, Sabrina und Michael. Damit habt ihr uns schon sehr schön reingenommen in diesen Gottesdienst und ja, auch zum Ausdruck gebracht, warum wir uns hier und um wen wir uns hier versammeln. Ich möchte uns den Wochenspruch vorlesen für die kommende Woche. Der ist heute angegeben aus Johannes 12, Vers 24. Da heißt es, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Freut euch allem Leiden zum Trotz. So sind einige Gedanken überschrieben, die ich euch weitergeben möchte zu diesem Sonntag, denn es ist der Sonntag Laetare und Laetare für die Lateiner unter uns heißt freuen oder sich freuen. Und er wird so bezeichnet als ein kleines Osterfest in der Passionszeit. Denn eigentlich sind wir ja in der Leidenszeit, noch 3 Wochen bis Ostern, aber heute ist so eine kleine Atempause bei diesem Thema und deswegen Laetare, da klingt etwas von der Freude an. Also freut euch allem Leiden zum Trotz. Laetare, das ist ein kleines Osterfest in der Passionszeit. Freuen, warum, könnte man fragen. Weil schon im Sterben das Leben begriffen ist. Plastisch sind die Bilder, die Jesus wählt. Nur das Samenkorn, das in die Erde fällt, bringt Frucht. Brot muss verzehrt werden, um stärken zu können. Er selbst, Jesus selbst, ist das Brot für uns, das jetzt schon den Hunger nach Leben stillt. Auch wenn wir nur das Schlimmste sehen, Trost ist ganz nahe. Denn Gottes Zusage gilt. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ja, ich finde, das ist doch eine sehr eindrückliche Zusage Gottes, die uns auch heute Morgen ein Stück Trost geben kann in diesen wirklich schwierigen Zeiten. Und ich freue mich sehr, euch auch von hier aus nochmal begrüßen zu können. Schön, dass wir wieder live, also gleichzeitig miteinander verbunden sind. Ist ja doch nochmal ein Stück anders, als wenn man etwas aufgezeichnet sieht. Ich darf euch also alle jetzt gleich im Geiste sozusagen vor mir sehen. Begrüßen möchte ich auch Pfarrer im Ruhestand oder man könnte sagen im Unruhestand, Wolfgang Sickinger aus Heißen, der heute wieder bei uns zu Gast ist und die Predigt halten wird. Danke, dass Sie auch heute wieder bei uns sind. Ja, ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes mit uns beten. Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken für diese Möglichkeit, die wir jetzt in Anspruch nehmen können, dass wir Gottesdienst feiern können. Danke, dass wir ja deinen Namen schon erheben durften. Und danke, dass du ja mit Wohlgefallen auf uns herniederschaust und auf diese Welt und dass du sie in deiner Hand hältst, auch wenn manchmal die Eindrücke anders sind. Ja, und so möchten wir uns auch jetzt dir und deiner Gnade anbefehlen für diese Zeit, fühlen uns verbunden mit allen, die zu uns gehören, die wir jetzt sichtbar oder unsichtbar auch neben uns sehen. Ja, und möchten dich bitten, Herr, dass du uns segnest in diesem Gottesdienst, in dieser kommenden Zeit. Rede zu uns, gib jedem das, was er braucht. Ja, Herr, und gib uns Worte, die für uns wichtig sind oder wichtig sein können, auch für die kommende Woche. Amen. Eine Zeile aus dem nächsten Lied heißt, Jesus, hör unser Gebet. Zeig uns, wie man richtig lebt. Theoretisch, denke ich, wissen wir das ganz gut. Ja, da haben wir schon einiges drüber gehört, wahrscheinlich in unserem Leben, wie man den Glauben richtig lebt. Aber im richtigen Leben, sozusagen nicht in der Theorie, sondern im richtigen Leben, da kann der Glaube auch aus dem Tritt geraten. Und darum wird es auch gehen in der Predigt gleich. Ja, und es wird auch darum gehen, wie wir damit umgehen. Aber bevor wir uns da ein paar Gedanken zu machen, wollen wir dieses nächste Lied hören, noch einmal alle Schöpfung staunt und preist.
Du bist groß. Du bist Gott und du.
Das Thema heute lautet Zweifel, wie gehen wir damit um, wenn der Glaube an Gott in Frage steht? Am liebsten würde ich euch jetzt fragen, wenn ihr hier vor Ort wäret, welche Gefühle kommen in euch hoch, wenn ihr das Wort Zweifel hört? Ist es vielleicht sowas wie ein Tabuwort? Oder geht es einher mit Schuldgefühlen? Zweifeln, darf man das eigentlich? Ist das nicht schon eine Vorstufe zum Unglauben? Und wenn ja, darf man es eigentlich vor anderen Christen aussprechen, dass man vielleicht Gefühle des Zweifels hat oder so Situationen, so Momente kennt? Ich bin froh, dass uns in der Bibel auch schon Zweifel begegnen und wir gute Vorbilder sehen bei Menschen, wie sie damit umgegangen sind. David war zum Beispiel so einer. Wir haben ja gerade auch schon etwas aus dem Psalm gehört und ich möchte aus Psalm 22 uns einige Verse lesen. Und da werden wir feststellen, David war sogar schon einen Schritt weiter. Aus Zweifel war bei ihm Verzweiflung geworden, aber dennoch hielt er an Gott fest. Auszüge aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, wenn er Gefallen hat an ihm. Aber du, Herr, und das ist so seine Quintessenz am Schluss, aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Errette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut vor den Hunden. Bevor wir die Predigt hören, hören wir nochmal ein weiteres Lied. Leuchtturm heißt das Und da wird auch etwas deutlich von dem Zweifel und wie wir als Menschen diesem Zweifel begegnen können.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde hier im Gemeindesaal und zu Hause an den Bildschirmen, das Thema Zweifel geht jeden von uns etwas an. Es ist nichts Ungehöriges oder Unanständiges, in seinem Glauben auch einmal zu zweifeln. Wir lesen das schon in der Bibel. Große Vorbilder des Glaubens hatten auch Zeiten des Zweifelns. Zum Beispiel Abraham, eigentlich der Vater des Glaubens, so wird er in der Bibel genannt. Abraham zweifelte daran, dass Gott sein Versprechen wirklich wahr machen würde und ihm Nachkommen schenken würde, ihn zu einem großen Volk machen würde. Und dann folgte er dem Rat seiner Frau Sarah und tat sich zusammen mit seiner ägyptischen Magd Hagar, um von ihr ein Kind zu bekommen. Oder Hiob im Alten Testament. Hiob, ein frommer und gerechter Mann, zweifelte daran, dass Gott wirklich gerecht handelt, weil es ihm so schlecht ging und weil ihm alles genommen wurde. Und dann bringt Hiob seine Zweifel im Gespräch mit Freunden und im Gebet vor Gott und sagt: Wie kannst du das zulassen? Wie kannst du mir das antun? Oder denken wir im Neuen Testament an Johannes den Täufer. Er durfte Jesus taufen im Jordan. Er hörte, wie Gott durch seine Stimme sich zu Jesus bekannte. Und dann, einige Zeit danach, wurde Johannes gefangen genommen. Und als er im Gefängnis saß, zweifelte er. Und er schickte einige seiner Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen: Bist du es wirklich, der da kommen soll, oder sollen wir auf jemanden anderen warten? Und natürlich Jesus selbst. Vor seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane zweifelte er daran, ob er die Kraft haben würde, diesen Auftrag Gottes durchzuführen. Jesus betete: Ist's möglich, so gehe dieser Kelch des Leidens an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und am Kreuz, in seiner Todesstunde, wir haben es gerade gehört, betete Jesus den 22. Psalm, der anfängt mit den Worten: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und denken wir schließlich auch an den Jünger Thomas, einen der 12. Er hat alles miterlebt, was Jesus gesagt und getan hat. Und nach der Auferstehung, als die anderen ihm begeistert davon erzählen, Jesus lebt, wir haben ihn gesehen, er hat zu uns gesprochen, da sagt Thomas: Wenn ich nicht seine Wunden sehe und meine Hände in seine Wunden lege, dann kann ich's nicht glauben. Immer wieder zweifeln Menschen im Glauben an Gott. Und über die Jahrtausende hin, von der Bibel bis heute, stellen Menschen eine zentrale Frage: Wie kann ein liebender Gott so viel Not und so viel Elend in dieser Welt zulassen? Diese Frage ergibt sich, wenn Unglück mich persönlich trifft. Dann kann es sein, dass ein Mensch fragt: Was habe ich falsch gemacht? Warum muss ich das erleiden? Diese Frage ergibt sich auch, wenn ein Unglück im großen Weltmaßstab geschieht. Und dann fragen Menschen: Warum müssen so viele Unschuldige leiden und sterben? Kinder zum Beispiel in Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Wirbelstürmen. Warum lässt Gott das zu? Solche zweifelnden Fragen stelle ich selbst auch manchmal an biblische Geschichten. Wenn ich Abschnitte lese in den Mosebüchern oder bei Josua oder im Buch der Richter, und wenn ich dann lese, wie das Volk Israel im Auftrag Gottes mit sehr viel Kampf und manchmal auch mit sehr viel Härte und Brutalität das Land Israel erobert, dann zweifle ich, kann das wirklich Gottes Wille gewesen sein? Dass die anderen Völker besiegt werden, ja, dass sie sogar vernichtet werden. Wie kann Gott dies und so vieles andere in dieser Welt zulassen? Wenn Menschen so fragen, dann schlagen sie sich herum mit einem Widerspruch. Der Widerspruch zwischen Gottes Allmacht und Gottes Güte. Und Menschen sagen mit ihrer Logik und ihrem Verstand, wenn Gott allmächtig ist und wenn er dann das Leid auf dieser Welt trotzdem nicht verhindert, dann kann er doch nicht gütig sein. Oder andersherum, wenn Gott gütig ist und trotzdem geschieht so viel Not und Elend in dieser Welt, dann kann Gott doch nicht allmächtig sein. Für unsere menschliche Logik und für unseren Verstand ist dieser Widerspruch nicht aufzulösen. Und das ist das eigentliche Problem des Glaubenszweifels. Wir bekommen Gottes Handeln nicht in unseren Verstand hinein. Und das lesen wir schon im Buch des Propheten Jesaja im 55. Kapitel. Da spricht Gott in Vers 8: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, sondern so hoch, so weit der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Also die Bibel sagt, wir sind dazu aufgerufen, an Gottes Güte und an Gottes Allmacht festzuhalten und darauf zu vertrauen, auch wenn wir nicht alles verstehen und wenn wir nicht alle Fragen beantworten können. So endet ja auch das Hiob-Buch im Alten Testament. Nach all den Gesprächen und den Fragen und Zweifeln bekommt Hiob am Ende eine Antwort von Gott. Gott spricht zu ihm. Und Gott macht Hiob klar, wie gewaltig und wie groß seine Macht ist. Und Hiob sieht es ein und seine Zweifel verstummen. Er erkennt Gottes Größe an. Heute, so glaube ich, im 21. Jahrhundert ist das schwieriger. Heute würden Menschen mit dieser Antwort Gottes an Hiob sich nicht unbedingt zufrieden geben. Heute ist der Zweifel an Gott grundsätzlicher geworden. Ein moderner Zweifler will wissen, ob Gott überhaupt da ist und handelt. Oder ob Gott vielleicht eine menschliche Einbildung ist, nur ein Wunschdenken von uns, die wir glauben. Für eine Antwort darauf wird oft die Wissenschaft und die Forschung bemüht. Wir können das manchmal im Fernsehen in bestimmten Sendungen oder bei Diskussionen beobachten. Da sitzen dann Professoren oder Philosophen, und manche von ihnen wollen alles erklären. Sie glauben, fast alles zu wissen. Über die Entstehung unserer Welt, über die Entstehung des Lebens, über das Werden der ersten Menschen. Und dann fällt das Stichwort Evolution. Und manche sagen, die Evolution erklärt alles. Wir brauchen Gott nicht. Die Evolution sagt, alles, was es gibt, ist irgendwie von selbst geworden und hat sich immer weiter und immer höher entwickelt ohne Gott. Für die Bibel bleiben dann nur Zweifel und Spott übrig. Und für manche dieser Experten, die meinen, alles zu wissen, für manche von ihnen sind wir als Christen die letzten Hinterwäldler. Das müssen wir wohl aushalten. Wir können das auch aushalten. In Psalm 14 heißt es schon im ersten Vers, die Toren sprechen in ihren Herzen, es ist kein Gott. Und das bedeutet, auch alles menschliche Wissen und Forschen und Nachdenken ist für die Erkenntnis Gottes nicht geeignet. Wer meint, mit menschlicher Wissenschaft und mit menschlichem Forschen Gott beweisen zu können oder widerlegen zu können, der bleibt ein Narr und mag er noch so intelligent sein. Denn die Wissenschaft bewegt sich immer im Rahmen unseres menschlichen Denkens und Forschens. Gott aber bewegt sich im Rahmen seines göttlichen Handelns. Und da sagt Paulus im Philipperbrief, dieses Handeln Gottes ist höher als alle menschliche Vernunft. Wie sollen wir nun als Christen mit unseren Zweifeln umgehen? Der Zweifel an Gott kann nicht aufgelöst werden durch unser menschliches Wissen, durch unsere Logik, durch unsere Vernunft. Wir können nur auch unsere eigenen Zweifel einbetten in Vertrauen. Vertrauen durch den Zweifel hindurch. Wir dürfen als Christen darauf vertrauen, dass Gott an uns und in unserer Welt handelt, dass er gesprochen und gehandelt hat durch Jesus Christus. Und dieses Vertrauen auf das Handeln Gottes in Christus, das kann man nicht erzwingen, das kann man nicht beweisen, dazu kann man nur einladen. Ich finde, es ist eine Ermutigung, dass auch immer wieder sehr kluge Menschen auf Gott vertraut haben. Die meisten großen Naturwissenschaftler waren gläubige Christen, zum Beispiel Kopernikus, Galilei, Newton oder Leibniz. Im 17. Jahrhundert wirkte in Frankreich Blaise Pascal. Er war Mathematiker, Philosoph und Christ. Und er hat auch über diese Fragen nachgedacht und kam zu der Erkenntnis, es ist vernünftiger und es ist besser, an Gott zu glauben, als nicht zu glauben. Und er hat das dann in zwei Sätze zusammengefasst. Pascal sagt, durch Glauben kann ein Mensch nichts verlieren, aber alles gewinnen. Und der zweite Satz, durch Unglauben kann ein Mensch nichts gewinnen, aber alles verlieren. Besser als der Zweifel ist das Vertrauen. Wenn wir wie Blaise Pascal nachdenken über diese Frage und über uns und über die Welt, dann kommen wir zu einer grundlegenden Erkenntnis. Es gibt eins, was auf keinen Fall zu bezweifeln ist. Und das ist die Tatsache, wir alle müssen einmal sterben. Das ist absolut sicher. Mit Blaise Pascal könnten wir nun demjenigen, der an Gott zweifelt und den Glauben nicht wagen will, dem könnten wir die Frage stellen, ist das Risiko des Unglaubens im Angesicht des Todes nicht doch viel zu hoch? Nach dem Tod gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich stehe dann vor Gott oder nicht. Wenn ich vor Gott stehe, dann wird Gott mich fragen, nicht nach meinen Leistungen und nach meinen großartigen Taten, sondern Gott wird mich fragen, hast du mir vertraut? Und dann hat jeder Zweifel ein Ende. Bis dahin, bis das so ist, bis ich und wir alle vor Gott stehen, bis dahin kämpfen in unserem Leben Glaube und Unglaube, Vertrauen und Zweifel. Es kämpfen Gottes Wort und die Lügen des Teufels miteinander. Bis dahin ist Gott auch nicht durch unser menschliches Denken und Wissen zu beweisen und er ist auch nicht zu widerlegen. Bis dahin geht es immer nur um die Einladung zum Vertrauen auf Gott und auf sein Wort. Ich möchte uns allen zum Schluss einen Vers aus dem Neuen Testament mitgeben. Aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. In der Übersetzung Martin Luthers heißt dieser Vers so: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und in der neuen Bibelübersetzung der Basisbibel ist dieser Satz so übersetzt: Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Wir werden den Zweifel in unserem Leben nicht los. Aber die Antwort auf den Zweifel ist immer wieder das Vertrauen. Das Vertrauen auf Gott durch den Zweifel hindurch. Das Festhalten an dem, was Gott uns zusagt durch sein Wort. Und das Hoffen auf Jesus Christus, den gekreuzigten und den auferstandenen Herrn. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Das ist ein Gedanke, den ich mitgenommen habe von heute Morgen, dass wir Zweifel in Vertrauen einbetten können. Ich glaube, das ist etwas, was uns nicht so als erstes einfallen würde, wenn wir sagen, ich zweifle, dann denken wir vielleicht, die Antwort darauf muss sein, noch schärfer nachzudenken, noch besser nachzudenken, es gedanklich, menschlich mit dem eigenen Wissen in den Griff zu bekommen. Aber das ist mir auch so deutlich geworden vorhin, dass die Antwort Gottes eigentlich eine andere ist: Vertraue mir. Ich komme aus einer ganz anderen Welt und diese Welt steht über der Welt des Denkens und des menschlichen Handelns und des menschlichen Wissens. Und deswegen ist diese Antwort auch eine andere. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Vorrecht, was wir haben als Christen, im Glauben Vertrauen zu wagen und dazu erfahren, dass sich Gott immer wieder zu uns stellt und uns auch Zweifel nehmen kann. Vielen Dank für die Predigt, Pfarrer Sickinger, und auch Ihnen persönlich alles Gute für die kommende Zeit. Wir sind so langsam am Ende unseres Gottesdienstes angelangt. Wir möchten jetzt noch ein Segenslied hören, ein neues Segenslied, das uns auch in die Woche begleiten kann. An dieser Stelle möchte ich euch allen ganz herzlich danken, dass ihr dabei wart. Ich möchte euch eine gute Woche wünschen und sage Gott befohlen bis nächste Woche.
Und sei gnädig mit dir sein.